Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Der Friedhof der Träume. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, es gibt sicherlich verschiedene Friedhöfe, auf denen Millionen von Träumen beerdigt liegen. Einer davon ist sicherlich die endlose Planung, die Planungsphase. Ja, gerade im Unternehmertum. Irgendwas müsste getan werden, irgendwas müsste umgestellt werden, irgendwo müsste reagiert werden, zum Beispiel auf die Zeichen der Zeit, Technologisierung, international weltpolitische Veränderungen, weltwirtschaftliche Veränderungen und so weiter. Man müsste mal irgendwie sich bewegen in die Richtung. Man müsste vielleicht auch anfangen, sich im Angebot zu verändern. Ja, da muss man erstmal gucken und erstmal mit ganz vielen Leuten reden und ganz viele Informationen besorgen und ganz viel recherchieren und dann im Zuge der Recherche, da kommen dann immer weitere Fragen auf und da muss man weiter recherchieren. Dann weiß man nicht, ob man schon die beste Lösung dafür hat und ob man wirklich das jetzt machen sollte. Und dann wird es immer weiter verschoben und es gibt immer einen Grund und dann sind jetzt andere Sachen wichtig und dann ist es gerade schwierig und dann ist gerade viel zu tun. Und ja, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen erstmal das hier fertig machen. Oder wenn ich dann mal damit soweit bin, dann werde ich mich darum kümmern. Es ist so, ja. Das ist auch der Grund, warum sich so gut wie kein deutscher Unternehmer tatsächlich mal aktiv für Coaching und Mentoring entscheiden kann. Und das ist ein statistischer Fakt, dass über 82% der deutschen Unternehmer noch nie irgend so eine Dienstleistung in Anspruch genommen haben, obwohl sie es dringend brauchen. Weil es jeder dringend braucht. Ja, ganz einfach. So. Und dann ist auch immer, ja, aber jetzt ist gerade zu viel, nur weiß ich nicht, ob ich das dann hinkriege. Ja, ich habe schon oft drüber gesprochen. Also du wirst irgendwo Zeit finden müssen, um Veränderungen durchzuführen. Der Punkt ist, je länger du planst, umso unwahrscheinlicher wird es, dass irgendwas passiert. Und zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden sinkt die Wahrscheinlichkeit schon auf nahe Null. Losgehen. Nicht komplett blind, nicht dieses einfach mal machen, sondern es reicht, sich Basisinformationen zu besorgen und die ersten Schritte festzulegen und dann loszugehen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch psychologisch sehr wichtig. Das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt. Wenn du länger als 5 Minuten wartest mit der Umsetzung von irgendetwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es tust, bereits um 80% gesunken. So, jetzt kannst du nachts um 11, wenn du eine gute Idee hast, vielleicht nicht sofort einen Projektleiter anrufen oder mit dem Geschäftspartner sprechen oder. Aber was du machen kannst, ist schon mal eine Outline in deinem Journal zu kreieren. Das kannst du machen. Das ist eine erste Handlung, das zählt und das nimmt dein Gehirn auch genauso wahr und morgen geht es dann an der Stelle weiter und dann bleibt das Momentum auch erhalten. Hast du eine tolle Idee, sagst, oh, jetzt gehe ich erstmal schlafen, ich denke morgen nochmal drüber nach, dann kannst du es schon fast vergessen. Es wird mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Dann noch ewig nach Informationen zu suchen. Also ich kenne Leute, die recherchieren wirklich 6 bis 8 Wochen über einfachste Themen, einfach weil sie es perfekt haben wollen. Die wissen angeblich, dass perfekt nicht geht, aber sie wollen es trotzdem. Es ist so, ja, mach's halt mal anders und mach nicht immer das Gleiche und sag nachher, ja, ich weiß eigentlich schon. Ja, offenbar nicht, sonst hättest du es nicht so gemacht. Ne? Also diese endlose Recherchiererei und dann währenddessen so, ja, aber da gibt's vielleicht noch was Besseres, gibt vielleicht eine bessere Methode und ein besseres Verfahren und sollte ich vielleicht doch nochmal gucken und ich kann mich nicht entscheiden und das führt halt einfach zur Entscheidungsunfähigkeit. Ne? Das kennst du vielleicht im Bereich von Geschäftsabschlüssen. Es ist so, oh, dieses endlose Hin und Her. Und ja, ich weiß nicht, da müssen wir es nochmal besprechen. Und da müssen wir da nochmal gucken. Und das und das und das habe ich so gut wie nie gemacht. Ist schon auch mal schiefgegangen, okay. Muss ich sagen, hätte man an der Stelle vermutlich vermeiden können. Nicht nur vermutlich, sondern es hätte man vermeiden können. Da habe ich nämlich einfach unterlassen, wirklich mal richtig hinzuschauen. Das war der einzige Grund und nicht, weil ich eine schnelle Entscheidung getroffen habe. Ansonsten entscheide ich mich immer sehr, sehr schnell. Gerade wenn es darum geht, ein Investment für mich selber zu machen, in meine eigene Ausbildung, in meine eigene Weiterbildung, meine Expansion zu experimentieren. Da brauche ich nicht lang. Da brauche ich nicht drüber schlafen und da muss ich mich auch nicht besprechen, sondern mir ist klar, was ich will. Wenn ich verstanden habe, was mir der andere bietet und ich sehen kann, welches Ergebnis das für mich produzieren wird, dann bin ich dabei. Ganz einfach. Und genauso treffe ich alle meine Geschäftsentscheidungen. Wenn es da was zu tun gibt, dann fangen wir einfach mal an, das zu tun. Und manchmal stellt sich unterwegs heraus, ja, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, wir lassen es. Kein Problem, wir haben auf jeden Fall eine Menge dabei gelernt. Und die meisten Projekte kommen irgendwann auf Wiedervorlage. In aller Regel liegt es einfach daran, dass entweder der Zeitpunkt noch nicht richtig ist oder dass es einfach eine Überladung ist. Naja, ihr kennt das, man macht gerne viele coole Sachen gleichzeitig und das funktioniert eben nicht. Und manchmal merkt man, na, das eine Ding hier, das ist jetzt doch gerade zu viel und andere Dinge sind eben wichtiger. Aber grundsätzlich treffe ich Entscheidungen sehr, sehr schnell und ich fange auch sehr schnell zu arbeiten, weil man dafür eben nicht viel Planung braucht, sondern du musst die ersten Schritte einfach verstanden haben. Und das werden dir die besten Teamleader der Welt erzählen. Für einen vernünftigen Plan, mit dem man losgehen kann, brauchen die ein paar Minuten. Mehr nicht. Dann, wenn man unterwegs ist, muss man langsam anfangen, sich noch mehr Informationen zu besorgen, zu gucken, wie reiht sich das auf in meinem Plan. Dann geht es ans Risikomanagement, was in aller Regel bei all dieser Planerei unterlassen wird. Und das finde ich absolut faszinierend. Da wird zwar recherchiert und recherchiert und recherchiert, weil man eben keine Risiken eingehen möchte. Nur entsteht dadurch der Eindruck, man könnte alle Risiken vermeiden. Und das kannst du eben nicht, weil die meisten kannst du nicht mal sehen am Anfang, weil du die erst sehen kannst, wenn du ein Stück des Weges gegangen bist, wenn du auf der ersten Bergspitze angekommen ist, dann siehst du erst, was dahinter kommt. Und dann kannst du auch erst über Risiken weiter nachdenken. Und deswegen ist Risikomanagement etwas, was auch parallel immer weiter nachgezogen werden muss. Da wird aber endlos geplant, bloß über Risiken denkt gar keiner nach. Ja? Deswegen sind, ich würde mal sagen, locker 90% der deutschen Unternehmen von den Ereignissen, von geopolitischen und weltwirtschaftlichen Ereignissen der letzten paar Jahre, gerade der letzten 2 Jahre, doch sehr überrascht worden, was mich nur wieder überrascht hat, weil es war alles sowas von absehbar, aber gut, whatever. Ja, das ist eben deutsche Mentalität. Wir denken von der Tapete bis zur Wand und hoffen, dass es schon gut wird. Und je weniger wir uns bewegen, umso weniger kann auch passieren. Das ist so die normale deutsche Herangehensweise. Und wenn ich irgendwo vermute, da könnte etwas nicht so laufen, wie ich das gerne hätte, dann mache ich es nicht, weil ich nicht bereit bin, ein Risiko einzugehen. Sprich, kein Mut. Ja, Deutschland ist ein mutloses Land, ein komplett mutloses Land geworden. Und zwar egal, ob du klein, große Unternehmen anschaust oder Konzerne, Managementpolitik, es ist einfach komplett mutlos. Und deswegen auch so unehrlich, weil Mutlose sind immer unehrlich. Die Feiglinge sind immer unehrlich. Weil die müssen ja ganz, ganz viel erklären, auch vor sich selber. Vor allen Dingen, sie müssen ja selber die ganze Zeit erklären, warum sie so feige sind. Und sie müssen das einfach als vernünftig darstellen. Ja, also kein Risiko einzugehen ist einfach super vernünftig. Nee, kein Risiko einzugehen heißt, langsam zu verfaulen, zu verfallen. Das ist das Gegenteil von Expansion. Du kannst nur expandieren, du kannst nur tolle Dinge haben, wenn du Risiken eingehst. Und je mehr Risiken du eingehst, umso höher wird der Ertrag am Ende sein. Und das ist genau das, warum tägliches Training in allen möglichen Bereichen, Leadership und so weiter, auch in der Partnerschaft, so wichtig ist, damit man eben immer höhere kalkulierte Risiken eingehen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Denn je geringer die Risiken sind, die du eingehen kannst, weil einfach dein Level of Training so niedrig ist, weil du es einfach nicht verstehst, weil du nicht reagieren kannst, weil du zum Beispiel keine vernünftige Unternehmenskultur hast, keinen Zusammenhalt unter deinen Mitarbeitern, ständig fürchten musst, dass der Nächste geht, du die nicht richtig führen kannst, deswegen stimmt die Performance nicht, du im endlosen Micromanagement versinkst. Das ist alles nur deinem Level of Training geschuldet, das nämlich schlecht ist. Ganz einfach. Und das führt natürlich nicht gerade zu Risikobereitschaft, sondern es führt nur zu Überladung, Überlastung und damit einem erhöhten Gefühl von Angst. Ja, das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Je mehr du emotional disbalanciert bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Ängste und Angststörungen entwickelst, umso mehr Furcht vor der Zukunft und allem Möglichen, irgendwann vor deinem eigenen Schatten wirst du haben. Und dementsprechend wirst du natürlich keine mutigen Entscheidungen treffen und schon gar keine guten Entscheidungen mehr treffen, sondern du wirst versuchen, möglichst an Ort und Stelle zu verharren und zu hoffen, dass alles irgendwie gut wird. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und die ganzen Träume, die du mal hattest für dein Unternehmen oder dein Leben oder deine Familie, die kannst du damit beerdigen. Und das ist genau dieser Friedhof der endlosen Planung, des sich endlos beschäftigen mit einem Thema, mit dem Wunsch, alle Risiken auszuschließen, mit diesem enorm übersteigerten Sicherheitsbedürfnis, was die Deutschen so generell haben. Ne? German Angst ist ja so ein international geläufiger Begriff. Die Deutschen haben Schiss vor allem und jedem und deswegen wollen sie nichts machen. Deswegen wollen sie nur auf sicher spielen. Und Freunde, das Leben ist ab Sekunde 1 unsicher. Du kannst in der nächsten Sekunde sterben. Irgendetwas was in deinem Körper schlummert, was keiner weiß. Ja, angeborene Fehlbildung eines Blutgefäßes im Gehirn kann in der nächsten Sekunde platzen, bist du tot. Solche Sachen passieren. Wissen die meisten nicht, deswegen machen sich keine Sorgen deswegen. Gut, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, dass Leben an sich Risiko bedeutet. Und wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, dann wirst du das Leben gar nicht erleben können, weil dann kannst du nur in der ständigen Kontraktion leben. Deine Sphäre wird immer kleiner und du wirst immer mehr Angst entwickeln und du wirst immer weniger tun können. Und dann hockst du halt mit deinem Hintern auf dem Sofa und bist froh, wenn der Fernseher angeht, weil dann musst du dich mit nichts anderem mehr beschäftigen. Das ist nicht ein erfolgreicher Lebensentwurf, zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wenn du irgendwas Tolles mit deinem Leben machen willst, scheißegal was es ist, dann musst du Risiken eingehen. Dann musst du bereit sein, loszugehen. Dann musst du sagen, okay, ich habe diese Idee, hier sind die ersten drei Schritte, let's go. Den Rest finden wir unterwegs raus. Anders funktioniert es ja sowieso nicht. Endlose Planungsphasen führen am Schluss immer in Sackgassen. Schau dir mal Großbauprojekte an. Schönstes Beispiel war doch dieser Berliner Flughafen. Funktioniert nie. Warum? Weil man sich von Anfang an bemüht, alles komplett festzulegen. Und offensichtlich funktioniert das nicht. Okay, das heißt nicht, dass man dort besonders gut planen muss. Da gibt es viel zu rechnen und da muss man natürlich gucken, keine Ahnung, wo Versorgungstunnels laufen und Leitungsschächte und quack, 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 quack. Ja, ganz richtig. Und dennoch sind immer noch viele Elemente dabei, die du am Anfang einfach noch nicht richtig greifen kannst, die vielleicht nicht richtig einordnen kannst oder die einfach noch gar nicht in Erscheinung getreten sind, weil sich das erst unterwegs ergibt, weil man dann merkt, ach so, müssen wir anders lösen jetzt. Vielleicht hätte man das vorher machen müssen. Weil es einfach, weil keiner dran gedacht hat. Ja, auch das kann mal sein. Und auch das passiert einfach häufig, weil Menschen niemals an alles denken. Wir sind einfach enorm fehlerbehaftet. Und deswegen hat es überhaupt keinen Wert, sich in endloser Recherche und in endloser Planung zu verkünsteln, in der Hoffnung, man könne alle Risiken ausschließen und erst dann loszugehen, wenn man sich ganz sicher ist, dass es genau so wird, wie man sich das vorstellt. Das ist das typische Projektmanagement und ich habe das schon oft gesagt, das ist auch ein statistischer Fakt, über 90% der Projekte werden niemals fertig, die funktionieren nicht. Warum? Genau deswegen. Weil sie komplett starr konstruiert sind. Ne? Und dann gibt es ja andere Herangehensweisen, wie zum Beispiel Scrum. Toller Begriff für genau diese Taktik, einfach mal loszugehen und unterwegs die Kurskorrekturen zu machen. Das ist letztlich zusammengefasst. Und ja, toll, da kann man sich dann zertifizieren lassen. Letztlich kannst du das mit gesundem Menschenverstand ganz automatisch regeln. Und wenn du Leadership beherrschen kannst du es nicht, aber wenn du ein guter Leader bist, wenn du das trainierst und wenn du weißt, wie ein Leader denkt, dann ist das für dich sowieso zweite Natur, denn anders machst du das gar nicht. Ja, aber wir brauchen ja für alles immer ein besonderes Wort und noch eine besondere Ausbildung am besten und irgendein Toolkit und irgendwelche Zertifikate und am besten noch schwarze Gürtel oder sonst irgendwas und dann ist es besonders cool. Und tatsächlich ist es einfach die vernünftige Art und Weise, so wie Menschen das schon immer gemacht haben. Nämlich einfach mal losgehen, gucken, was passiert, anpassen, lernen, korrigieren, nacharbeiten, möglicherweise ein paar Schritte zurück, eine Umgehung einbauen, whatever. Auf dem Hintern sitzen und alles zurechtdenken wollen, führt nirgendwo hin. Und das killt Businesses auf der ganzen Welt, das tötet Träume auf der ganzen Welt und das ist natürlich eine absolute Katastrophe und es ist sehr, sehr schade, denn es wird nicht immer funktionieren, was du dir vorgenommen hast. Und das ist ja völlig in Ordnung und das gehört dazu. Aber öfter als nicht wird funktionieren, was du dir vorgenommen hast. Und du würdest diese Dinge nie probieren, wenn du die anderen nicht auch probieren würdest. Ja, Jeff Bezos hat das mal sehr schön in mindestens einem Interview, also das ist das, was ich gesehen habe, erzählt. Er hat gesagt, er hat milliardenschwere Fehlentscheidungen bei Amazon getroffen. Produkte, die einfach nichts geworden sind. Das Fire Phone zum Beispiel damals, ja. Und noch andere Sachen, die einfach komplett Schrott waren, von Anfang an nie funktioniert haben. Man hat gedacht, das wäre eine super Sache, man hat es einfach mal gemacht. Aber im gleichen Zuge sind genau durch diese Handlungsweise eben die großen Cashbringer von Amazon entstanden. Die echten Kassenschlager und Produkte, die man sich fast gar nicht mehr wegdenken kann, wie zum Beispiel der Kindle. Ja? So. Oder die Cloud. Es waren auch solche Entscheidungen, waren auch solche Ideen. Und am Schluss, ich sage das immer wieder, am Schluss ist ein erfolgreiches Leben wie ein Aktiendepot. Dort hast du deine Titel drin liegen, 80% machen eine durchschnittliche Performance, pendeln um den Nullpunkt oder sogar negativ und 20% gehen halt ab wie nochmal was. Und am Schluss hast du große Gewinne, die aber nicht aus 100% der Titel stammen. Und das wird dir jeder, der gezielt und strukturiert investiert, bestätigen. Es sei denn, du bist das Orakel von Omaha, dann kriegst du wahrscheinlich eine andere Quote hin. Ich weiß nicht, wie viele Titel Warren Buffett schon hatte, die eben nicht besonders viel gebracht haben. Whatever. Aber das ist die durchschnittliche Erfahrung. Und so funktioniert Leben an sich. Du musst einfach Dinge machen und es wird nicht alles funktionieren. Okay, wunderbar. Die Furcht davor, dass was nicht funktionieren könnte, ist aber hier in Deutschland so ausgeprägt, dass man dann lieber gar nichts machen. Und dann schreien alle rum, dass keiner was macht, weil da ist dann auch niemand zufrieden damit. Also es ist eine ziemlich schizophrene, paradoxe Situation, nicht wahr? So. Und dann kommen wir doch einfach zum nächsten Friedhof. Und das ist die Bequemlichkeit. Ich bleibe heute bei 2, denke ich. Bequemlichkeit killt wahrscheinlich noch mehr Träume als die Planungsphase. Denn Bequemlichkeit führt dazu, dass du nicht mal richtig in die Planungsphase kommst, weil es ist ja okay. Du bist ja zufrieden. Ich habe das schon in den letzten Jahren so oft erzählt oder dieses Bild gebraucht, ja, diese Zufriedenheitsmedaille, die sich gerade deutsche Unternehmer so gerne anheften. Die Unternehmen laufen halt nicht besonders gut in aller Regel. Und das ist ja auch ein statistischer Fakt, das ist ja nicht ausgedacht. Die allerwenigsten verdienen ja mal wirklich Geld. 10% der deutschen Unternehmen schaffen es tatsächlich mal über 1 Million Jahresumsatz. Und ich glaube, 1% schafft es mal über 10 Millionen Jahresumsatz. Von wie viel haben wir? An die 5 Millionen angeblich? Ja, keine besonders hohe Quote, muss man ganz ehrlich sagen. Warum ist das so? Zu einem guten Teil, also es sind natürlich verschiedene Faktoren dafür verantwortlich, aber komplett risikoavers zu sein und vor allen Dingen bequem zu sein, ist sicherlich einer der Hauptgründe dabei. Denn diese Bequemlichkeit führt ja auch dazu, sich eben nicht damit zu beschäftigen, was ein Unternehmen wirklich groß und erfolgreich macht, so rein strukturell, fundamental, wie zum Beispiel die persönliche Weiterentwicklung des Unternehmers, die emotionale Ausreifung, die Konfrontation mit sich selbst, mit dem Herausfinden, wer man wirklich ist, das eigene Ego kontrollieren zu können, Kommunikation zu trainieren, Empathie zu trainieren, um eben zu verstehen, wie man tolle Teams aufbaut, wie man Leadership wirklich appliziert, wie man vertrauensvolle Verbindung zu anderen Menschen herstellt, damit man am Schluss echte Teams hat. Zu bequem. Läuft ja auch so. Es läuft nur nicht gut. Und auf der anderen Seite jammern alle rum, die Leute sind mir nicht zufrieden und die wollen nicht mehr leisten und bla bla bla, all das, wovon ich immer rede, ich muss es ja nicht jedes Mal wiederholen. Fachkräftemangel ist das absolute Schreckgespenst. Und ich meine, wenn du diese Zahlen mal gegenüberhältst, also je nach Umfrage haben wir einen Wert so um die 80% von Menschen, die einfach keinen Bock auf ihre Arbeit haben. Über 50% von denen haben innerlich bereits gekündigt. Okay, keine gute Quote. Über 60% der Unternehmen beklagen Fachkräftemangel. Aha, das heißt, die 50%, die innerlich gekündigt haben, sind letztlich frei. Die musst du nur noch richtig ansprechen und es müsste natürlich bei dir besser sein, ansonsten macht es keinen Sinn zu wechseln, weil auch die arrangieren sich lieber damit, wo sie sind, bevor sie irgendwo anders hinwechseln, mehr Aufwand haben, sich einarbeiten müssen, bla bla bla, und da ist es dann auch nicht besser. Auch das ist risikoavers, denn na, dann wechselst du halt wieder. Ja, völlig egal. Na gut. So, also die Fachkräfte sind ja alle da, die sind nur in der Anstellung. Bloß da haben sie in aller Regel gar keinen Bock. Das ist ja das, wovon ich spreche. Hast du ein Unternehmen mit einer tollen Kultur? Bist du ein toller Leader? Hast du tolle Teams? Dann kannst du das nach außen zeigen und dann werden Leute bei dir arbeiten wollen. Und das ist nicht abhängig von extra hoher Bezahlung. Nicht, dass Geld keine Rolle spielt, aber wir wissen es einfach. Es sind wissenschaftliche und statistische Fakten, dass die meisten Menschen, das sind sicherlich an die 90% der Arbeitnehmer, eine gute Arbeitsumgebung vor mehr Gehalt bevorzugen. Das macht ja auch Sinn, weil wenn du jeden Tag unglücklich bist, dann hilft dir das tollste Gehalt irgendwann auch nichts mehr. Wenn du aber jeden Tag Spaß hast, dahin zu gehen, wo du hingehst, und das macht dir Spaß zu arbeiten dort, das kannst du fast nicht bezahlen. Und das ist enorm selten. Und deswegen liegt ja hier die Riesenchance für die deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die es viel einfacher haben, solche Umgebungen zu erschaffen. Das braucht halt eine Menge Arbeit und eine Menge Investment, vor allem vom Unternehmer selbst, vor allen Dingen auch energetisch und zeitlich. Denn du musst dich ja selber erstmal transformieren, damit du so eine Umgebung erschaffen kannst. Aber das ist dann etwas, was dich sozusagen zukunftssicher macht. Weil das ist etwas, was die Leute immer anziehen wird. Scheißegal, wie groß der Fachkräftemangel ist. Und der allergrößte Teil der Unternehmen wird sich niemals um das Thema Kultur und Leadership kümmern. Niemals. Und ich würde prophezeien, mindestens 90% werden sich niemals mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Die werden auch die nächsten 10 und 20 Jahre lang weiter rumkrähen. Die Leute sind kacke und die wollen nichts leisten und die muss man halt richtig parat machen und man muss die mit harter Hand führen und diese ganze Scheiße, die kein Mensch mehr hören will und die einfach nachweislich auch nicht funktioniert. Aber sie werden es weitermachen. Einfach, weil sie nicht bereit sind, vor sich selber zuzugeben, ich habe keine Ahnung, ich mache das falsch. Und das müssten 90%, das müssten ja sicherlich mindestens 90% der Führungskräfte in diesem Moment tun. Führungskräfte, nicht nur Unternehmer. Alle. Manager, Top-Manager, Vorarbeiter, whatever. 90% der Führungskräfte müssten sich selber eingestehen, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig macht. Ich weiß nicht, wie man mit Menschen umgeht. Ich weiß nicht, wie man Menschen wirklich gut behandelt. Ich verstehe Leadership nicht. Ich schaffe keine positive Umgebung. Das wäre ehrlich. Das kannst du natürlich vergessen. Machen die nicht. Aber es gibt, wie gesagt, immer einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die erstens bereit sind, die Tatsachen anzuerkennen, die bereit sind, sich selber zu verändern und auch vor sich selber ehrlich zu sein, zu sich selber ehrlich zu sein und die auch Lust drauf haben, bessere Ergebnisse zu erzeugen als die anderen. Und die allermeisten in Deutschland haben keine Lust drauf, bessere Ergebnisse zu erzeugen. Warum auch? Ist doch okay. Okay ist so das deutsche Wort, glaube ich. Ja, passt schon. Gib einem Mann ein bequemes Sofa, eine Flasche Bier, eine Tüte Chips und mach Netflix an und er ist happy. Und damit hast du ihn komplett sozusagen als ernstzunehmenden Gegner auf dem Marktplatz eliminiert. Er wird nichts mehr machen. Gib ihm noch regelmäßig Sex oben drauf und dann ist es ganz gelaufen. Was braucht er jetzt noch? Passt doch. Kann man Rechnungen bezahlen? Läuft. Ja, aber dafür wirst du nicht Unternehmer. Muss man ganz klar sagen. Also ich finde das auch als Arbeitnehmer eine inakzeptable Grundeinstellung, weil wo führt dich das hin im Leben? Nirgendwo. Das ist das ist so ein Dahindriften und du wartest dann aufs Ende, nicht wahr? Also du vermoderst eigentlich so bei lebendigem Leib in deinem schimmligen Sarg der Mittelmäßigkeit und bist halt zufrieden. Oh ja, sehr schön. Mit dir in deinem Sarg liegen alle deine Wünsche und Träume, die du vielleicht jemals mal gehabt hast. Und das ist übrigens das, was Menschen am Lebensende enorm bedauern, dass sie nämlich ihre Träume nicht verwirklicht haben, nicht ihren wirklichen Leidenschaften nachgegangen sind, nicht wirklich Dinge getan haben, mal mutig gewesen sind. Ich kann es dir nach 30 Jahren in der Medizin einfach nur so weitergeben. Da sind auch Bücher drüber geschrieben worden. Es stimmt. Das ist das, was die Leute am Ende treibt. Keiner denkt drüber noch, hätte ich bloß mehr Überstunden gemacht. Oder wie cool ich war. Ich habe so lange Stunden im Büro gearbeitet. Meine Familie hat das nun nie zu schätzen gewusst. Also das hörst du von keinem. Sondern du hörst immer, oh Gott, hätte ich dies, hätte ich das, hätte ich. Das ist der wirkliche Horror des Sterbens. Nicht, dass das Leben zu Ende geht und dass da vielleicht Schmerzen oder Unwohlsein damit verbunden ist, sondern das Bedauern. Das Bedauern ist der wirkliche Horror des Sterbens. Denn jetzt ist es gelaufen, es ist durch. Das hier ist keine Generalprobe. Das ist der eine Durchlauf, den du hast. Und angeblich wissen das alle. Yeah, man lebt nur einmal. Ja, es benimmt sich nur keiner so. Es tun alle so, als hätten sie das zweite, dritte, vierte, fünfte Leben im Schrank hängen und könnten einfach nochmal durchstarten. Kannst du nicht. Wenn du das hier verkackst, ist es vorbei. Und ich kann euch an dieser Stelle sagen, 99% von euch verkacken es gerade. Das Geile daran ist aber, du kannst es in dieser Sekunde anfangen zu ändern. Du kannst jetzt entscheiden, anders zu leben in Zukunft. Und dann hast du eine Menge Arbeit vor dir, denn einfach so mit dem Fingerschnippen oder so, wie dir die ganzen Gurus das erzählen, hier mit Einfachheit und Leichtigkeit und in einer Woche und mit 7 Lektionen, na, das funktioniert mal ganz sicher nicht. Du kannst es gerne machen. Deine Zeit verschwenden, danach sehr frustriert sein, wie alle, die das ausprobieren und merken, man hat dich verarscht. Oder du kannst es gleich richtig machen und dir jemanden suchen, der dir wirklich zeigt, wie das Spiel zuverlässig, systematisch, strategisch funktioniert, damit du am Schluss auch das, was du möchtest, garantiert Ergebnisse kriegst. Du kannst nicht alle Risiken ausschließen, aber du kannst garantiert Ergebnisse bekommen. Und das bringt uns auch wieder zum ersten Friedhof. Denn diese ganze Planerei, bringt dir A, immer schlechtere Ergebnisse, weil du es zu Tode geplant hast und so viele Sachen einfach übersehen hast dabei und dann völlig starr in deinem Plan verhaftet bist und so viel Zeit verschwendet hast. Und, ja, am Ende sind die Ergebnisse schlechter, als hättest du einfach mal losgelegt. Und auf der anderen Seite kannst du die Risiken gar nicht ausschließen. Also nimm die Risiken in Kauf und arbeite für die Ergebnisse. Und am Ende wirst du die Ergebnisse produzieren und durch die Risiken, die möglicherweise real geworden sind, wirst du gelernt haben. Tada, das ist das Spiel. So spielt man das. Ja? Und da ist eine Menge Bewegung drin, da ist eine Menge Aktion drin und vor allen Dingen verbraucht man extrem wenig Zeit da drin. Lass dir doch mal zeigen, wie man das Spiel richtig spielt. Das ist das, was ich in der Rising King Academy seit vielen Jahren tue. Ich zeige Unternehmern, wie man das Spiel richtig spielt, wie man Dinge wirklich systematisch, strategisch, strukturell richtig aufbaut in allen Lebensbereichen und am Ende die Dinge selbstverständlich erzeugt, die man in seiner Welt haben möchte. Das geht aber nicht, wenn du risikoavers bist. Das geht nicht, wenn du ewige Jahre brauchst, um irgendeine Entscheidung zu treffen. Und das geht schon gar nicht, wenn du in deiner Bequemlichkeit gefangen bist und meinst, du müsstest dich nicht mehr anstrengen, weil so ist es doch auch ganz okay. Anstrengung ist doch genauso verpönt wie Leistung und Erfolg in Deutschland. Du bist doch doof, wenn du dich anstrengst. Haben mir Leute immer wieder wörtlich gesagt, was machst du in deinen Workouts? Bist du doof? Warum sollte ich denn das machen? Ja, deswegen habe ich das, was ich habe und du hast es nicht. Ganz einfach. Weil ich bereit bin, die Dinge zu tun, die du nicht bereit bist zu tun. Es ist so simpel. Es ist so simpel. Deswegen bin ich mit 56 in Topform, stärker als ich je gewesen bin und mache immer noch Progress. Obwohl das gar nicht mehr sein dürfte. Und warum dürfte das nicht mehr sein? Weil wir das Narrativ akzeptiert haben. Weil 99% der Menschen nichts dafür tun und natürlich sind die in meinem Alter schon komplett verfallen und alt und schwach. Und auch gebrechlich bereits. Und weil das normal ist, fangen sie an, allen zu erzählen, dass es so wäre. Und dann fängst du einfach an, das nicht zu akzeptieren und tust andere Dinge, bleibst kontinuierlich dran über Jahrzehnte, gibst einfach immer weiter Gas, scheust dich nicht vor dem Schmerz, vor dem Leiden des Trainings, vor dem Aufwand und so weiter und kriegst dann andere Ergebnisse und kannst nur sagen, was ihr da erzählt, ist alles Unsinn. Es ist nicht real, es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und das kannst du auf deine Beziehung übertragen, auch da siehst du überall, was angeblich normal ist? Es ist nicht normal, das ist nur der Standard. Der Standard ist nicht normal. Der Durchschnitt ist nicht normal. 80% der Menschen hier sind fett, das ist der Durchschnitt. Das ist nicht normal. Ja? Vorsicht mit den Begrifflichkeiten. Das kannst du auf dein Business übertragen. Du müsstest kein erfolgloser Unternehmer sein. Du müsstest nicht Jahr für Jahr immer auf der gleichen Stelle treten, immer die gleichen Probleme haben, immer die gleichen Diskussionen haben, immer denselben Struggle mit all dem, womit du dich eben jedes Jahr auseinandersetzt. Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung, Preisgestaltung, Geldprobleme, zu viele Probleme durch mangelnde Prozesse etc. pp. Es gibt halt eine Menge zu tun und dann müsste man es halt auch mal tun. Aber unterm Strich ist es doch so, es läuft doch eigentlich ganz gut. Also warum sollte ich mich jetzt wirklich anstrengen? Und was ihr nicht merkt, ist, dass ihr die ganze Zeit verfallt. Ja? Die Komfortzone wird ja immer kleiner. Und ihr spürt Anstrengung und Unwohlsein immer eher. Je länger du da drin hockst, je länger du dich nicht bewegst, umso anstrengender wird jeder einzelne Schritt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Je länger du keinen Sport gemacht hast, umso ätzender werden die ersten Workouts. Du bist sofort im Eimer. Je regelmäßiger, je härter du trainierst, umso weniger hast du zu befürchten. Deine Komfortzone wird letztlich immer größer, deswegen musst du auch immer weiter nachziehen. Das ist das, was ich mit Level of Training und mit Standards meine. Deine Komfortzone wächst. Also musst du immer weiter rausgehen, denn du willst die Komfortzone garantiert jeden Tag verlassen, denn nur da draußen ist der Progress, nur da draußen ist das, was du willst. Sich hier zufrieden zu geben mit den Ergebnissen, die du bisher hast, bedeutet automatisch zurück in die Kontraktion zu gehen. Zur Erinnerung, es gibt Expansion oder es gibt Verfall. Dazwischen gibt es nichts. Stillstand gibt es nicht. Stabil gibt es nicht. Das ist so dieses, ja, es läuft ja, wir können zufrieden sein, ist doch alles stabil. Nee, ist es nicht. Du kriegst bloß den langsamen Verfall nicht mit. Und das ist so ein ganz typisches Phänomen, weil das so langsam geht, wird die Veränderung nicht wahrgenommen. Und dann kommt dieser eine Punkt, wo alles zusammenbricht. Und dann kommt das große Erstaunen und das große Erschrecken. Wieso ist das jetzt plötzlich so? Das ist überhaupt nicht plötzlich. Das ist das Ergebnis eines Verlaufes über lange Zeit. Das ist wie mit den ganzen Dicken, die sich teilweise jahrzehntelang erzählen, ist doch alles okay, ist doch alles okay, ist doch, ich komme doch gut zurecht, ja, weil sie sich immer weniger bewegen, weil sie sich immer weniger anstrengen. Ja, das merken die gar nicht. Aber die modifizieren ihre Verhaltensweisen die ganze Zeit. Deswegen fühlt sich das immer gleich für die an. Dass die aber am Schluss fast nicht mehr sich von A nach B bewegen, sondern dass die ganz strategisch gucken, wie sie möglichst wenig Schritte am Tag machen müssen, fällt denen selber gar nicht auf. Derweil entgleist über Jahrzehnte hinweg der Stoffwechsel, was wir mit unseren groben Messmethoden gar nicht messen können in der Medizin. Ja, also wenn du da dein Standardlabor vom Hausarzt kriegst mit dem Vermerk, alle Werte sind in Ordnung, das heißt gar nichts. Das ist ein sehr grobes Instrumentarium und das sind Spätindikatoren. Wenn diese Werte ausreißen, dann weißt du, dass jahrzehntelang schon richtig, richtig scheiße abgelaufen ist, weil erst dann die rote Flagge hochgeht. Ja, also das ist totale Augenwischerei. Lasst euch da nicht verarschen oder verarscht euch da nicht selber. Und dann kommt eben der Tag, dann sind die Werte auf einmal schlecht. Oder dann bist du krank, dann hast du Diabetes, der Blutdruck ist hoch, die Blutfette sind nichts, jetzt musst du auf einmal 3, 5, 8 Tabletten jeden Tag nehmen, ich weiß auch nicht, ganz plötzlich, das war doch früher nicht so, das ist so Scheißsprüche, die ich immer höre, dann wo ich mir denke, ja, irgendwann sind die Dinge dann halt mal so. Ja, so ist das mit Krankheiten, erst bist du gesund, dann bist du krank, das hatte ich noch nie, was soll das eigentlich bedeuten? Naja, egal. Das ist alles vorhersehbar. Das ist vorhersehbar. Bist du übergewichtig, ist der Körperfettanteil zu hoch, bewegst dich nicht ausreichend, machst nicht mindestens 5-mal die Woche Sport, hast nicht täglich Bewegung. Du wirst das bekommen. Du wirst krank werden. Und das liebt die Medizin. Das liebt die Branche. Das liebt die Pharmabranche. Du musst überlegen, die Leute entwickeln durch den Wohlstand, durch die Bequemlichkeit so viel Probleme. Man erfindet aus diesen Problemen heraus immer neue Krankheitsbilder. Die sind gar nicht real, die gibt es gar nicht. Damit man euch neue Medikamente für diese angeblichen Krankheitsbilder verkaufen kann. Ja, die große Cholesterin-Story zum Beispiel. Das ist alles erstunken und erlogen. Nichts, was du über Cholesterin jemals gehört oder gelesen hast, stimmt. Aber einer der Kassenschlager seit Jahrzehnten, die Cholesterinsenker, die Statine, die für manche Leute in niedriger Dosierung möglicherweise sogar Sinn machen. Allerdings muss man sagen, die allermeisten, wahrscheinlich weit über 90%, könntest du durch eine vernünftige Lebensweise komplett therapieren. Und dazu kommt, dass das, was wir messen an Cholesterinwerten, sowieso gar nicht geeignet ist für die Interpretation. Das ist alles kompletter Nonsens. Ich will jetzt hier keinen Medizin-Podcast draus machen. Ja? Aber das ist so ein Klassiker dafür, wie man einfach die Leute immer weiter indoktriniert, sie schön in ihrer Komfortzone hält. So gut wie kein Arzt wird dir empfehlen, dich mal wirklich hart anzustrengen und zwar jeden Tag und kein Arzt wird dir mal richtig erklären, wie das mit dem Essen funktioniert. Wissen die selber nicht? 9 von 10 wissen es selber nicht, die trainieren auch selber nicht. So gut wie kein Arzt macht Krafttraining. Die haben bis heute in Deutschland nicht verstanden, dass das die wichtigste Trainingsform für Menschen generell ist. Das ist das, was das Altern und Erkrankungen aufhält, die Muskelmasse und die Kraft. Das ist ein etablierter wissenschaftlicher Fakt. Wissen wir seit Jahrzehnten. Wird das kommuniziert? Weißt du das? Hat dir das dein Arzt schon erklärt? Nee? Siehste, scheiße. Und gesund ernähren? Wahrscheinlich kriegst du heutzutage den Rat, vegetarisch oder vegan zu leben und mehr Salat zu essen. Das ist es nicht. So, und jetzt kannst du natürlich in die endlose Planungsphase rübergehen und alle Ernährungsformen recherchieren. In einem halben Jahr hast du immer noch nichts verändert, aber ne, da wären wir wieder am Anfang dieser Podcast-Episode. Das sind doch genau die Punkte. So, und was macht man außerdem? Einfach hier, um nochmal einen Knopf drauf zu machen. Man senkt die Grenzwerte für den Cholesterinspiegel immer weiter, damit man jetzt immer mehr Leuten immer früher diese Medikamente verschreiben kann. Leute, ihr seid Opfer, ihr werdet ausgenutzt, weil ihr nicht bereit seid, euer Leben in die Hand zu nehmen. Beim Blutdruck genau das Gleiche, die Grenzwerte werden auch immer weiter gesenkt, damit man euch immer früher Blutdruckmedikamente verschreiben kann. Dabei könntet ihr durch eure Lebensweise euren Blutdruck selber regulieren. Ihr bräuchtet den ganzen Scheiß gar nicht. Ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschen bräuchte dann diese Medikamente noch. Weißt du, was das für unser Gesundheitssystem bedeuten würde, was das für deinen Geldbeutel bedeuten würde, wenn hier einfach mal alle anfangen würden, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht ständig in Bequemlichkeit zu suhlen? Weißt du, wie viele Patienten zu mir gesagt haben, oh, nee, gibt's dafür nicht eine Pille? Genau, das ist das Mindset. Und in der Unternehmerszene ist es nicht anders. Hauptsache bequem, Hauptsache funktioniert irgendwie bloß hier. Never change a running system, ja, so ist die große Ausrede. Doch, du musst ständig verändern, du musst ständig pushen, du musst ständig besser werden. Das sollte eure Kultur sein, der Wunsch, die Bestrebung, besser zu werden, mehr zu tun, Risiken einzugehen, herauszufinden, was funktioniert, neue Wege zu gehen, sich anzupassen. Ich habe das heute erst gehört. Großes mittelständisches Unternehmen, glaube 1500 Mitarbeiter, haben die Zeiterfassung, Baubranche war das, haben die Arbeitszeiterfassung zu 60% digitalisiert. Ich habe gedacht, was bedeutet das überhaupt? Was sind 60% digitalisiert? So, jetzt pass mal auf. Das, was deutsche Unternehmen unter Digitalisierung verstehen. Es gibt ein PDF, das können sich die Leute runterladen und ausdrucken. Das ist nichts anderes als ein Stundenzettel. Und die müssen es auf der Baustelle ausfüllen und dann wird er wieder eingescannt und dann sitzen 5 Leute da, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die eingescannten Zettel in Excel-Tabellen zu übertragen. Das ist die deutsche Vorstellung von Digitalisierung. Das ist eins der besten Bilder für Bequemlichkeit, anstatt sich mal mit dem Thema richtig auseinanderzusetzen und sich jetzt wirklich zu bewegen. Es gibt so viele technische Lösungen dafür, super easy auf dem Smartphone zu machen, Zeiterfassung sozusagen, sekundengenau über Apps und so weiter. Man muss sich halt damit mal auseinandersetzen, man muss einfach mal was anders machen. Aber das war der nächst einfache Weg, der liegt noch komplett in der Komfortzone. Das ist nicht Digitalisierung. Digitalisierung ist auch nicht das papierfreie Büro. Ihr wollt Digitalisierung machen, habt Faxgeräte rumstehen. Ja, es ist lächerlich. Man merkt einfach, was das mit einer Nation macht. Und nochmal, die Unternehmen prägen ein Land, sonst gar nichts. 46 Millionen Arbeitnehmer, die jeden Tag in Kontakt mit Unternehmern und Unternehmen stehen, die lernen dort, wie Leben funktioniert. Die werden dort indoktriniert, die werden dort programmiert, die werden dort geschult und bringen das mit nach Hause und geben das an ihre Familien weiter. Liebe Unternehmer, ihr seid die für den Zustand dieses Landes verantwortlich sind. Und dann kommt die Politik, nicht andersrum. Und wenn ihr das nämlich auf die Reihe kriegen würdet, dann wärt ihr schon längst mit geschlossener Front nach Berlin marschiert und hättet Dinge getan, die sich die Bauern gar nicht vorstellen können. Aber nein, die Komfortzone, nicht anecken, Bequemlichkeit, kein Risiko eingehen, Sicherheit. Merkst du das? So, das ist der Friedhof, auf dem alle Träume liegen. Diese einzelnen Areale und es gibt noch ein paar andere. So wird das alles nichts. Punkt ist, was kannst du machen? Ich kann dieses Land auch nicht ändern. Nein, aber du kannst dich ändern und du kannst dein Unternehmen verändern. Und ich kann dir nur empfehlen, such dir Hilfe dabei, denn du wirst es selber nicht schaffen. Du wirst es selber nicht herausfinden und du wirst Jahrzehnte verschwenden auf der Suche dabei. Dann bist du nämlich in der endlosen Recherche. Anstatt dir mal hands-on zeigen zu lassen, wie der Shit funktioniert und in 2-3 Jahren hast du das alles so, wie das sein sollte. Anstatt die nächsten 20 Jahre dran zu geben, zu experimentieren, Zeit und Geld zu verschwenden und zwar ohne Ende und am Schluss doch kein richtiges Ergebnis zu haben. Das ist der Grund, warum ich die Rising King Academy gegründet habe, weil ich in den USA solche Systeme gelernt habe und sehe, was dort drüben passiert, was das dort bewirkt, wie viele Unternehmen dort mit drin sind, wie viele Unternehmer dort solche Dinge tun und wie die Gas geben. Und mir war sofort klar, dass Deutschland sowas braucht und deswegen mache ich das und jetzt mittlerweile schon seit vielen Jahren. Die Rising King Academy ist dafür da, um deutsche Unternehmen einfach besser zu machen, um bessere Arbeitsumgebungen zu schaffen, um mehr Menschen, um mehr Familien glücklich zu machen. Das ist der Punkt. Und offensichtlich haben wir dringend Bedarf daran. Das ist eine Einladung. Nicht mehr. An alle Unternehmer, die tatsächlich verstehen wollen, wie dieses Spiel wirklich funktioniert und die wirklich was draus machen wollen. Nicht nur für sich, sondern vor allem auch für alle anderen, die daran beteiligt sind. Das ist das Ding. So, und jetzt kannst du mal gucken, wo in den 4 Bereichen Body, Being, Balance und Business bist du entweder in der endlosen Planungsphase oder ständig in der Komfortzone. Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.